Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und natürlich habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Und zwar von unserem Kooperationspartner Clubfans United, der Alexander Endel. Hallo Alex.
Hallo, grüß dich.
Vergangenen Samstag war die Düsseldorfer Fortuna zu Gast im Max-Morlock-Stadion. Dieses Spiel wollen wir heute Revue passieren lassen. Dazu sorgt das noch immer geöffnete Transferfenster dafür, dass der 1. FC Nürnberg wenige Stunden nach dem Abpfiff einen Neuzugang präsentieren konnte. Aber dazu dann später etwas mehr. In der Pressekonferenz vor dem Spiel wollte Trainer Robert Klaus das Spiel gegen Düsseldorf nicht als erste Standortbestimmung der Saison verstanden wissen. Dazu sei seiner Meinung nach die gesamte Liga viel zu ausgeglichen. Er wollte die Mannschaft lediglich auf das Spiel gegen die Fortuna vorbereitet wissen. Nicht dazu beitragen konnte dann Florian Hübner, der sich im Test gegen die Münchner Löwen ja bekanntlich an der Schulter verletzte. Anstatt einer schnellen Heilung fällt er jetzt nun mehrere Wochen aus. Alex, eigentlich hat man ja mit so gewissen gesundheitlichen Problemen bei unseren beiden neuen Innenverteidigern rechnen können. Aber dass jetzt so ein Schulterproblem dann kommt, das war dann doch eher, ja, sag ich mal, unerwartet, oder?
Ja, genau so ging es mir auch. Also man hat gelesen, Hübner verletzt und dachte sich, aha, keine Überraschung. Dann die Form der Verletzung natürlich war natürlich dann irgendwie dann schon auch nicht so zu erwarten. Es ist dann schon komisch, dass bestimmte Spielertypen einfach so irgendwie die Seuche mit sich rumtragen und immer irgendwas anderes wieder haben. Leider ist das eingetroffen, was passiert ist. Und Schindler, den wir ja schon quasi fast in der zweiten Mannschaft gesehen haben, hat er sich ja selbst angeboten zum Fitwerden und einspielen, ist dann plötzlich mitten im Geschehen und sollte ja noch eine richtige, wichtige Rolle spielen. Trotzdem ist es natürlich jetzt bitter, weil Hübner hat echt ganz gut angefangen.
Ja, Schindler für Hübner war dann aber nicht die einzige Änderung gegenüber dem Pokalspiel in Ulm. Christian Matenia kam zurück in den Kasten, Thailand Duman durfte für Fabian Nürnberger beginnen. Und im Sturm setzte Klaus diesmal auf die Kombination Scheffler-Borkowski. Waren da für dich Überraschungen dabei, Alex?
Ja, es zeigt auf jeden Fall, denke ich mal, dass er auf den Positionen dann noch am meisten rumbastelt. Also so Tempelmann, Nürnberger, Dümann, das sind so die eine, wo er immer mal wieder was anders ausprobiert, vielleicht auch taktisch geschuldet, vielleicht ist er auch nicht zufrieden mit dem, was er sieht, das kann man jetzt schlecht sagen. Und vorne, denke ich mal, auch sucht er noch nach seiner Traumkombination. Da hat er versucht, dass man mit Schulanov und Borkowski und dann das andere Duo mit Scheffler und Lohkämper zusammen im Wechsel zu spielen, wobei die jüngeren beiden dann die Nase vorn hatten. Jetzt hat er mal die Pärchen durchgetauscht oder beziehungsweise gewechselt. Ich glaube, so richtig happy wird er auch nach dem Spiel, oder zumindest noch nicht viel happy, weiß ich nicht, aber zumindest so richtig die Rätselslösung hat er noch nicht nach dem Spiel.
Aber es spricht zumindest dafür, dass wir ja doch vier relativ unterschiedliche Stürmertypen haben. Und da, ja, den Gegner auch ein bisschen überraschen können, ne?
Ja, ich denke mal, dass der Scheffler und Schulanov schon ähnlich sind von ihrer Veranlagung her, von ihrem Ding. Aber im Prinzip ist es gut, ja. Zwei mehr so Strafraumstürmer und dazu zwei eher flinkere Spieler, die agiler sind und nicht so eigentlich Anspielpasse. Das finde ich schon ganz, ganz interessant und ich denke auch, aber da kommen wir noch dazu, es zeigt schon ein bisschen so diese ersten drei Spiele, nehmen wir mal erst vier Spiele dazu, wohin die Reise gehen könnte. Aber da sind wir noch lange nicht.
Ja, bei knapp über 30 Grad in Franken konnte man jetzt dann nicht mit einem extrem schnellen Spiel von Beginn an rechnen. Jedoch waren beide Mannschaften eigentlich recht flott dabei. Also zumindest ging es mir so.
Die ersten Minuten waren echt spannend. Ja, ich habe es auch angeschaut. Überraschend, ich war eigentlich im Urlaub, aber ich bin dann doch schon da gewesen, habe mir nicht die Chance nicht nehmen lassen, mir das Spiel anzuschauen. Und war dann durchaus auch im Anbetracht der Hitze und Temperaturen vom Flottenbeginn vom Club dann sehr überrascht. Hat mir gut gefallen, wie sie aggressiv angelaufen dann von Anfang an. Das hat natürlich dann übrigens plötzlich mit der ersten Trinkpause, ich glaube, das war ziemlich augenfällig für alle, die es beobachtet haben, dann sich geändert. Ob das dann so ein taktischer Kniff war oder ob es das den Temperaturen geschuldet war oder einfach Düsseldorf sich darauf einstellen konnte, das ist ein bisschen unklar bis zum Schluss. Aber man hat es gemerkt, flotter Beginn und dann hat dann Düsseldorf übernommen und war eigentlich besser im Spiel als Nürnberg.
Ja, die erste Szene war dann, wie gesagt, schon in der 6. Minute, in der Ecke von Valentini auf Sörensen, der dann nicht genügend Druck hinter den Ball bekommt. In der 9. Minute der Freistoß von Geis aufs kurze Eck, den Kastenmeier wegfausten konnte. Und ja, wie du dann schon sagtest, also ich weiß auch nicht, woran es lag, aber spätestens zur Trinkpause, aber gefühlt irgendwie schon so nach einer Viertelstunde ging es mir dann auch so, als hätte der Club entweder den Fuß ein bisschen vom Gas genommen, weil sie wahrscheinlich dieses Anfangstempo, gut, ich meine, das hätten sie mit Sicherheit nicht 90 Minuten durchhalten können, aber man hatte auch das Gefühl, dass die Fortuna sich ein bisschen besser auf den Club eingestellt hatte.
Ja, einerseits eingestellt, anders muss man sagen, ich glaube, das war auch ein bisschen, man hatte gemerkt, man investiert viel, man hat aber wenig Ertrag. Vielleicht war das tatsächlich auch eine Marschroute von Robert Klaus, dass er sagt, wir müssen vielleicht ein bisschen effizienter spielen, auch mit unseren Kräften besser haushalten. Weil, wie gesagt, wir haben wahnsinnig viel reingeworfen, so richtig gefährlich, bis auf die Situation, die du jetzt angesprochen hast. Wie gesagt, der Freistoß von Geis war natürlich wie immer interessant. Er hat auch schon mal jemanden überrascht damit, aber ist jetzt natürlich jetzt keine herausgespielte Chance, hat man nicht so richtig was in die Box gebracht. Und daher denke ich mal, hat man sich das angeguckt und dachte sich, wir investieren sehr, sehr viel und so geht uns dann am Schluss die Puste aus. Daher denke ich eher Fuß vom Gas und mal den anderen kommen lassen und Kräfte raushalten, dass das angesagt war. Das denke ich mir eher ist die für mich naheliegendere Option.
Zumal Düsseldorf ja auch eher eine Mannschaft ist, die ganz gerne selber ein bisschen das Spiel macht. Und im Gegensatz, ja, zum ersten Heimspiel gegen Aue, wo man ja gegen eine dicht gestaffelte Abwehr irgendwie Lösungen finden musste, vielleicht auch nicht das Schlechteste, wenn man Düsseldorf dann auch mal ein bisschen kommen lässt und dann den einen oder anderen Konter setzen kann.
Genau, dafür haben wir natürlich auch unsere Leute dann vorne drin, die ja durchaus auch Speed haben. Also man hat sich gemerkt, dass Schäffler hat es dann eben dieses Konzept, dass wir den Ball haben und dann vielleicht mit so einem Zielspieler Schäffler spielen, hat halt nicht richtig funktioniert, weil er sich mit seinem Gegenspieler, ich glaube, klarer ist er und dann doch ziemlich aufgerieben. Und dazu war natürlich auch die Linie vom Schiedsrichter dann ein bisschen gegen dieses Spiel, weil er dann doch relativ ja, schwierige Zweikampfbewertungen drin hatte und man merkte, man kommt da nicht so richtig mit körperbetontem Spiel richtig ran. Er hat dann ziemlich schnell noch eine gelbe Karte gezeigt für Müller-Deli, der dann auch vorbelastet war. Es hat nicht richtig gepasst. Ich glaube, man musste was umstellen. Deswegen war das schon richtig so.
Ja, die ersten Warnschüsse von Düsseldorf kamen dann beide von Felix Klaus in der 18. Der Schuss, den er am linken Pfosten vorbeigesetzt hatte, und dann in der 20. Minute der Schuss aus 22 Metern, den Martina dann zur Ecke geklärt hat. Wie haben sie im TV gesagt, ein typischer Fernsehball, den er natürlich halten muss, ist überhaupt keine Frage, aber es sah halt auch mal schön aus, wie er geflogen ist. Und ja, relativ kurz nach der Trinkpause hatte ich dann allerdings auch wieder den Eindruck, so richtig zielstrebig nach vorne ist Düsseldorf dann aber auch nicht gekommen.
Denen ging es letztendlich wie uns dann, ne? Also die haben auch dann den Ball gehabt, haben auch das ganz gefährlich aussehen lassen. Wie gesagt, mit dem angesprochenen Fernschüssen sah es ganz gut aus, war aber auch nicht so ähnlich wie der Geis-Freistoß, war der Klaus-Schuss. Sieht gut aus, der Torwart musste ihn dann jeweils halten und alles ist gut. Aber so richtig in die Box und Druck haben sie dann auch nicht ausgeübt. Kurzum, es war das gleiche Spiel, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Und daher ja, fand ich das schon okay. Alois Schwarz im Studio bei Sky hatte dann irgendwie was vom Sommerfußball gesprochen. Das finde ich jetzt wiederum nicht. Ich fand das jetzt kein Sommerkick. Es war halt tatsächlich so, dass zwei Mannschaften taktisch sich aufeinander eingestellt haben und ihre Stärken definitiv in den Primärtugenden des Fußballs kämpfen, Zweikämpfe annehmen, alles reinwerfen, Engagement versucht haben. Aber der große Kniff und die Genialität nach vorne, die hat mir beiden gefehlt.
Ja, das von Alois Schwarz, das hatte ich auch gehört. Ich hatte bei ihm mehr so ein bisschen den Eindruck, als ob der Stachel Nürnberg bei ihm noch ein bisschen tief sitzt. Also ein wirklich solches Spiel wie die erste Viertelstunde zum Beispiel gegen Düsseldorf kann ich mich unter seiner Ägide jetzt also nicht so wirklich erinnern. Von daher, ich muss sagen, wir haben sehr, sehr stark angefangen, war ein sehr, sehr präsenter Beginn. Dann hat man ein bisschen Fuß vom Gas genommen. Ja, und entsprechend ging es dann auch mit einem 0 zu 0 in die Kabinen. Und auch wir sind dann gleich zurück bei Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir sind zurück bei Total Beglubbt und zu Gast ist heute Alexander Endl von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Nach dem 0:0 Halbzeitstand wechselte Robert Klaus mit Wiederanpfiff, um, wie er später erklärte, keinen zusätzlichen Wechselslot zu verbrauchen, zumal eh angedacht war, aufgrund der Hitze zumindest das komplette Wechselkontingent mal auszuschöpfen. Für den etwas glücklosen Scheffler, du hast es schon gesagt, der hat sich gegen Clara da ziemlich auch aufgerieben, kam dann Erik Schuranov ins Team. Allerdings, die erste wirkliche Szene war dann in der 48. Minute und die Hauptrolle, mehr oder minder unfreiwillig, hat dann Christian Martin gespielt, Alex.
Ja, da ist natürlich ich als alter Torwartfreund, habe natürlich dann wieder mein Herz geblutet, ne? Weil diese Szene, wo er dann am Ball vorbeifaustet, dann versucht er da wieder aufzustehen, stolpert da so über den liegenden Düsseldorfer, glaube ich, kommt da nicht richtig hin und wir haben dann einfach riesen Glück, dass dann der Düsseldorfer halt, es nicht schafft, den Druck hinter den Ball zu bekommen und eigentlich letztendlich am verwaisten Tor den Ball unterzubringen. Das war natürlich schon so, das ist halt immer so Martinias, das hängt ihm halt nach, er hat immer gute Phasen und ist dann aber immer halt wieder für so einen Bock dann gut und gerade in der Strafraumbeherrschung liegt es dann oft das Problem. Und wir haben es ja dann im späteren Verlauf nochmal, nur mit einer zweiten Szene, das war schon ziemlicher Bock, das muss man schon sagen. Da ist eigentlich durch seine gute Parade in der ersten Halbzeit und am Schluss hat er nochmal einen guten rausgeholt, ist er eigentlich an einer negativen Bewertung vorbeigeschrammt, aber mehr als eine 4 könnte ich ihm als Note nach so einem Spiel nicht geben.
Ja, du hast es angesprochen, immer wieder diese Unsicherheiten, gerade so in der Strafraumbeherrschung. Woran machst du das fest? Ich meine, du bist ja nur in Sachen Torhüter doch ein bisschen Experte. Ist es bei ihm wirklich, dass er sich da so gewaltig verschätzt bei diesen Bällen oder ist er in solchen Situationen einfach nur unkonzentriert?
Ja, das ist der erstmal den Körper hat er ja eigentlich, zumindest wie es so aussieht, ist jetzt kein Leichtgewicht im Tor. Das heißt, er müsste die Erfahrung haben, er müsste den Körper haben. Und also gerade auch 50. dann sich eigentlich letztendlich von ihm da abprallen lässt. Er versucht ja da mit dem hochzugehen, der steht da einfach nur da und Martina kommt dann irgendwie nicht an ihm vorbei. Der Torwarttrainer meines Sohnes hat ja immer gesagt, wenn du an solche Bälle rangehst, dann musst du die Gegner auffressen. Ne? Also da musst du so konsequent dahingehen, klar, mit Fokus auf den Ball, dass auch später kein anderer Spieler mehr dahin will, weil er weiß, du gehst da mit allem, was du hast, rein. Und da, glaube ich, da habe ich den Eindruck, da zieht er irgendwie zurück, da wird er plötzlich zögerlich. Vielleicht hat er auch schlechte Vorerfahrungen, dass er da mal ein paar Elfer gegen sich bekommen hat oder was weiß ich, wo solche Ursachen sind. Aber eigentlich müsste er da mit vollem Engagement da reingehen und dann gib ihn oder alles. Wenn er da rausgeht, muss er den Ball wegfausten. Ob da ein eigener Spieler steht oder ein Gegner, vollkommen egal. Und auch bei der zweiten Henningsszene, dann geht er halt mit beiden zu Boden. Selten, dass ein Schiedsrichter da wirklich einen Elfmeter pfeift. Da ist er mir einfach nicht entschlossen genug. Und woran das liegt, kann ich nicht sagen. Es ist definitiv aber eher, ich glaube, nicht das Verschätzen, sondern eher das Zögerliche, dann seinen Körper da reinzuwerfen.
Ist das der Unterschied zwischen einem Christian Martinia und Oliver Kahn? Dass Oliver Kahn zu seiner Zeit einfach wirklich ohne Rücksicht auf Verluste in solchen Situationen dann in Mann gegangen ist?
Einerseits ja, andererseits denke ich, mich mit dem Kahn damals auch mal beschäftigt. Der Kahn hatte natürlich aber auch ein bisschen so den Bayern-Bonus, ne, sage ich immer so. Also der Kahn hätte für manche Szenen definitiv in den Heiko Herrlich damals und Co. Einfach vom Platz gehört und mal eine rote Karte ziehen müssen. Das hat man sich bei den Bayern damals auch, glaube ich, einfach nicht getraut, neben so einer Ikone vom Platz zu werfen. Das, wenn sich Martina mal erlaubt, dann fliegt er einfach vom Platz. Das schwingt natürlich mit, deswegen kann man das nicht ganz vergleichen. Aber in der Tat ist so ein Ruf muss man sich natürlich irgendwo auch aufbauen als Torwart. Das wissen die Gegenspieler auch. Die schauen sich solche Spiele auch an und wissen, okay, ich bleibe einfach mal stehen, ich lasse mal auflaufen, ich halte meinen Körper dagegen und dann gucken wir mal, was passiert. Und genau das ist ja, was jetzt mittlerweile so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Die Spieler wissen das, deswegen tun sie das, deswegen macht Martina wieder das Gleiche und es kommt immer wieder zu solchen Szenen, weil man natürlich dann auch als Gegenspieler auf solche Situationen dann lauert und spekuliert. Und da muss er raus. Also der muss aus dieser Ecke muss er raus und muss irgendwo jetzt mal zeigen, dass er da mehr Durchsetzungsfähigkeit im Strafraum hat. Fünfer ist sein Ding, Schutzraum hin oder her, den muss er verteidigen, da darf kein Ball darum hüppeln oder halb hoch rumfliegen.
Ja, ein bisschen Vertrag hat er ja noch, das heißt, er hat noch ein bisschen Zeit, das Zeit ein bisschen zum Ändern. Ja, der nächste Spieler, der dann am Boden lag, war in der 54. Minute Christopher Schindler, der nach einer Abwehraktion gegen Kovnacki dann erstmal liegen geblieben ist, aber Gott sei Dank dann weitermachen konnte. Und direkt nach der Szene hatte ich persönlich dann auch wieder den Eindruck, als ob der Club jetzt so langsam, aber sicher wieder das Gaspedal ein Stück weit durchtritt.
Ja, tatsächlich, also die Minuten dann davor, war ja auch so, dass dann vorher schon eine gute Flanke von Kraus kam, wo Handwerker an der langen Ecke, glaube ich, gelauert hat und dann bloß nicht rankam. Das sah schon ganz gut aus. Und dann merkt man sich, okay, jetzt könnte wieder so eine neue Phase kommen im Spiel. Das ist ja oft so phasenartig. Hatte ich auch den Eindruck, ja, dass der Nürnberger dran war und dann ist dann auch Standipede auch mal Ertrag rausgekommen. Überraschung.
Ganz genau, die 59. Minute. Freistoß von Johannes Geis und in seinem ersten Ligapflichtspiel Christopher Schindler kommt dann irgendwie mit dem Hinterkopf noch an den Ball ran und versenkt das Ding im Netz. Schönes Tor eigentlich, ne?
Ja, finde ich aber vor allem auch erfrischend ehrlich, was Schindler da nahe gegeben hat. Manche sagen ja, weil die habe ich genauso gewollt, ne? Horst Rubisch Gedächtnistor. Schindler hat ja gesagt, er wusste, wenn man sich das mal durchgelesen hat, er hat gesagt, sie wussten, dass die quasi dann auf Abseits spekulieren bei solchen Art von Flanken. Und deswegen musste er spät anlaufen, kam eigentlich zu spät und wollte dann einfach immer nur irgendwie noch den Ball in Richtung Tor verlängern und war eigentlich selbst überrascht, dass der Ball dann eingeschlagen hat ins Kreuzig. Aber so zufällig es klingt, ich glaube, diese Situation muss man kreieren, solche Freistöße muss man ziehen, solche Flanken muss man schlagen, dann erzeugt man Gefahr und damit kann man auch quasi mit dem Hinterkopf, ohne hinzugucken, ein Traumtor erzielen.
Ja, und vor allem finde ich, der Wille macht es dann auch aus. Ne? Ich meine, er hätte sich ja auch denken können, oh, komme ich jetzt nicht ran, lass ich gleich weg, bevor ich mir irgendwas tue. Aber er hat sich dann halt trotzdem nochmal gestreckt und der Wille hat dann letztendlich dann das Tor noch erzielt.
Ja, und auch ich meine, das machen wir schon länger, auch ganz erfolgreich. Letztes Jahr mit Markreiter beispielsweise immer wieder, dass wir letztendlich die Innenverteidiger auch bei solchen Freistoßsituationen die vorderste Linie ziehen und auch zum Freistoß hochmachen. Ist natürlich immer ein Wagnis, dann mit dieser modernen Restverteidigung. Da muss man ja aufpassen, wenn die Bälle nicht dahin kommen, sondern schnell abgewehrt werden, was dann passiert. Aber das ist natürlich ein Konzept, das wir schon seit Jahren immer wieder machen, dass Innenverteidiger dann mit in die erste Linie gehen und es lohnt sich.
Ja, in der 62. Minute gab es dann, ähnlich wie in Ulm kurz vor Schluss, dann an der Mittellinie, also an der Seitenlinie in Höhe der Mittellinie mal wieder so eine schöne Rudelbildung, nachdem Clara Müller-Deli ziemlich rabiat dann ja sozusagen aus dem Feld gecheckt hat. Das sind so Fouls, wo ich mir dann immer denke, Leute, muss das an der Mittellinie sein? Wenn halt wirklich die klare Absicht erkennbar ist, hier geht es mir überhaupt nicht um Ball, sondern wirklich nur darum, den Mann zu erwischen.
Ja, wobei man sagen muss, er hat eine gelbe Karte bekommen, klar, er hat das auch verdient, das ist auch die angemessene Sanktion dafür gewesen. Er hat ihn ja nicht umgemäht, ne? Also er ist halt, er hat halt seine Schulter reingedrückt und hat ihn halt, das Unschöne war halt, dass es auf der Tatanbahn dann gelandet ist. Und das tut bestimmt auch weh. Aber letztendlich, klar, er wäre durch gewesen. Also der Müller-Deli hat ja schon ziemlich Fahrt aufgenommen, hat, glaube ich, den ersten schon gut überspielt gehabt, war jetzt auch ein klarer schon vorbei, war im vollen Lauf, Kontersituation. Die linke Außenbahn, glaube ich, war frei. Da haust du halt als Innenverteidiger oder als defensiver Mittelfeldspieler deinen Körper rein und pusht den weg. Dafür kriegst du eine gelbe Karte. Ich fand die Aufregung ist in Ordnung, da legt man sich drüber auf und da gibt es noch eine gelbe Karte, alles okay. Ich glaube auch eher, dass das dem Club gut getan hat, um die Situation, weil man einfach letztendlich nochmal das Adrenalin freigesetzt hat, das man braucht für die letzte Viertelstunde oder 20 Minuten, was das dann waren. Ein bisschen mehr sogar noch was, ne? Es waren ja fast eine halbe Stunde noch. Die hatten auch gebraucht, um das Adrenalin hochzuhalten, ne? Um zu sagen, so, jetzt ist das Publikum da und es ist Feuer im Spiel. Und das hat man schon gebraucht. Deswegen, ich glaube, das hat dem Club eher gut getan und Gelb war angemessen.
Ja, wir hatten dann in der Folge auch noch dieses Solo von Erik Schuranov, der dann sich relativ gut durchgesetzt hat, aber schlussendlich dann den Kasten verfehlt hat. Und in der 65. Minute dann Personal wieder ein bisschen was gewechselt. Und zwar kamen Tempelmann und Nürnberger für Geis und Dumann jeweils komplett positionsgetreu, oder?
Ja, genau. Also ist ja gut, Tempelmann vielleicht noch ein Ticken defensiver, so wie ich ihn jetzt mal einschätze, als Geis. Und dafür Nürnberger vielleicht ein bisschen offensiver als Dumann. Aber im Prinzip und in der Summe, ja, hat man an allem festgehalten und wollte letztendlich mit frischen Kräften weitermachen.
Ja, dann habe ich so in den nächsten Minuten lediglich eine einzige Szene mir noch notiert. Das war dieser Alleingang von Nürnberger, der sich dann aber bei den Fortunen in der Abwehr mehr oder minder festgerannt hat und den Ball dann nicht mehr behaupten konnte. Aber dann war irgendwie so, ja, haben sich die Mannschaften in meinen Augen mehr so im Mittelfeldbereich ja fast schon neutralisiert. Also wirkliche Chancen gab es eigentlich auf beiden Seiten dann erstmal nicht.
Ja, also eigentlich wie das ganze Spiel, muss man immer sagen, es gab im ganzen Spiel ja keine richtigen, echten Chancen, wo man sagt, also bis in den letzten Minuten vielleicht. Deswegen, das war eigentlich eine Fortsetzung davon. Düsseldorf wollte natürlich nochmal nach vorne spielen. Nürnberg versucht sich zu kontern, beides aber nicht so richtig geklappt, weil die einen auch zu unsauber in dem Offensivspiel waren. Die anderen haben ihre Konter nicht sauber ausgespielt. Und daher blieb es ein intensives Spiel ohne echte Höhepunkte, aber wie gesagt, das war es eigentlich das ganze Spiel.
Ja, in der 79. Minute kam dann Nikola Dovedan für den völlig entkräfteten Mats Möller-Deli und zwei Minuten später eigentlich die erste Szene, die wieder nennenswert war, das war dieser Schlenzer von Borkowski, den er aus 20 Metern abgelassen hat, aber Kastenmeier hat das Ding dann auch ziemlich sicher dann zur Ecke geklärt.
Der war ja sogar noch dankbarer als der von Martini in der ersten Halbzeit. Der war ja mehr schon so in, ja, so halb hoch in die Mitte. Die Idee war gut, aber der Abschluss war so halb gut. Also den muss er natürlich klar haben. Kann er fast festhalten, würde ich mal sagen. Aber es war natürlich wichtig, mal zum Abschluss zu kommen. Das ist ja der Punkt. Wir uns fehlt oft der Abschluss. Weil dann auch mal, dann kann ein Kopf dazwischen gehen, da kann er abgefälscht werden, da kann der Torwart mal einfach sich verschätzen oder ihn abprallen lassen und was auch immer. Ohne Abschluss gibt es halt keine Tore, deswegen ist es gut, wenn Bälle bei uns aufs Tor gehen.
Ja, dann war Dovedan so ein bisschen Hauptdarsteller in den letzten Minuten. War diese eine schöne Kombination, als Dovedan dann aus 20 Metern abgeschlossen hatte. Und ich glaube, in der 95. Minute war dann nochmal ein Konter mit diesem Fernschuss von Dovedan. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sehe Dovedan, wenn er eingewechselt wird, eigentlich immer ziemlich aktiv. Er bemüht sich auch, aber irgendwie so dieses typische Andi Breme-Zitat, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, oder?
Ja, ich glaube, da sind wir ähnlich, sehen wir ein ähnliches Spiel und ähnliche Spieler. Er meint halt jetzt irgendwo, wie gesagt, das Engagement ist da, wie gesagt, haken dann absolut, sieht man auch. Aber er versucht halt dann immer irgendwo was zu machen, was Außergewöhnliches und dann vielleicht quasi mit einem Geniestreich alle Herzen wieder zu gewinnen, wieder in dieser Nachspielzeit, wo er dann mit einem Fernschuss versucht, irgendwo diesen Konter auszuspielen, einfach statt einfach den Ball zu halten, wir wegen bis zur Eckfahne zu laufen. Wir hatten da 95 Minuten gespielt. Und stattdessen gibt er dem Gegner nochmal die Chance, den Ball wieder zu haben. Und du denkst da halt so, why, ne? Warum tut denn der Junge das? Es bleibt unglücklich, sage ich mal so. Die Beziehung mit Dovedan bleibt schwierig.
Ja, kurz vorher war noch eine Szene, bei der Christian Martinez sich auszeichnen konnte. Piotrowski hat aus 18 Metern abgezogen und Martinez hat den ziemlich schön über die Latte drüber gelenkt. Aber ansonsten hatte ich den Eindruck, dass Fortuna zwar Druck gemacht hat, weiterhin aber nicht wirklich so gefährlich geworden ist und der Club das sicher und stabil hinten dann wegverteidigt hat und noch den einen oder anderen Konter dann gefahren hat. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt keine Angst, dass der Ausgleich fällt.
Also da musst du, hast du vielleicht die letzten anderen Minuten gesehen oder mit einem anderen Blick drauf, weil die gerade um die in der Nachspielzeit, das sah für mich zum Teil schon hasenwild aus. Es war ja nicht nur dieser Piotrowski-Schuss da, wo man sich fragen muss, den darf Martini auch halten, weil er zentral war, trotzdem muss er ihn halten, tat auch gut. Aber warum der aus 18 Metern da frei zum Schuss kommt, ist mir ein vollkommenes Rätsel. Dann hat man ja wirklich zum Teil Belagerungszustand für 2, 3, 4 Minuten lang, gerade um die 90. bis 94. Minute rum, wo die um uns rumgespielt haben, wie ums Handballtor, immer wieder geschossen haben. Da hat auch, glaube ich, Schindler nochmal einen ganz entscheidenden Ball abgewehrt, nochmal, der sonst aufs Tor gekommen wäre. Es war nicht viel, aber es waren so 5, 6 Minuten lang in diesem Spiel zum Schluss, wo man sagen muss, da fällt normalerweise der Ausgleich und dann auch zu Recht, weil wir da hundertprozentig geschwommen sind. Haben wir diesmal Glück gehabt? Hat man auch einen guten Torwart in dem Moment, wie gesagt, mit dem Thema und auch ein glückliches Süßchen von Schindler, glaube ich, war es. Und da kann dir aber einfach ein Tor reingehen und dann darf man sich auch nicht beschweren. Und das muss man auch abstellen. Da muss man souveräner spielen und auch seine Konter besser ausspielen, mehr Zeit runterholen und so weiter. Das war nochmal brenzlig, fand ich.
Also jetzt, wo du sagst, dann habe ich diese Szene auch wieder so vom inneren Auge, als Schindler das Ding dann noch geblockt hat, das stimmt, das war dann schon nochmal ziemlich knifflig. Du hast es angesprochen, man muss seine Konter besser ausfahren und da fand ich dann jetzt wiederum die 97. Minute, als Erik Schuranov den Ball am rechten Strafraumrand bekommt und dann nach innen zieht, fand ich, das hat er schon ziemlich abgekocht gemacht, wie er da gegen Pripp in den Zweikampf gegangen ist, oder?
Jein. Also ich sag mal so, so wie er es gemacht hat, war es gut und er hat einen Elfmeter bekommen und das 2-0 gemacht und alles ist gut. Läuft's blöd und der kriegt einen Fuß rein. Kriegen die nochmal einen Ball? Ja, dann sagst du dir, wieso geht der nicht zur Eckfahne? Also das, ich sag mal so, in der Szene, klar, holen wir uns den Elfer noch und machen das Tor. Aber ich hätte mir tatsächlich in dem Moment einfach lieber gewünscht, so wie es viele andere routinierte Mannschaften, so nach dem Motto, alle Atletico Madrid machen, die gehen dann zur Eckfahne, stehen dann mit 1, 2 Mal rum, holen sich 5 Eckbälle oder 5 Einwürfe und 2 Eckbälle und spielen das Ganze dann minutenlang runter. Sobald ich dem natürlich in so einen Zweikampf gehe, kann ich alles gewinnen, kann aber auch alles verlieren. Da gibt es nochmal den langen Ball, da wird es vielleicht nochmal knapp. Daher, die Konter hätte ich ganz gerne gesehen zwischen der 70. und der 85., 90. Minute. Ab da Nachspielzeit will ich gar keine großen Konter mehr sehen, dann will ich eigentlich nur noch, dass wir die Zeit runterspielen. Aber natürlich war dann die Erlösung riesengroß und hat man sich richtig gefreut für Mannschaft, Team und auch für sich selber.
Ich weiß gar nicht, wer es war, ob das bei Sky noch Alois Schwarz war, der gesagt hat, ein erfahrener Spieler, Scheffler, wäre zum Beispiel an die Außenlinie gegangen und hätte den Ball da festgemacht. Genau. Schuranov als junger Spieler hat dann halt nochmal alles versucht. Auf der anderen Seite kann ich mich halt auch noch an sehr, sehr viele Szenen in den letzten 2, 2,5 oder 3 Jahren erinnern, als wir das wirklich auch versucht haben, Richtung Eckfahne zu gehen und nicht in der Lage waren, den Ball irgendwie festzumachen. Von daher, ja, also ich bin froh, dass es so gelaufen ist. Den Elfmeter selber und die Szene habe ich dann auch nur nachträglich gesehen. Ich bin eines dieser Sky-Opfer. Ich habe keine Bauchbinde gesehen, dass man irgendwie auf dem anderen Kanal schnipsen muss. Ja, es muss, glaube ich, irgendwie haben sich dann Dovedan und Schuranov ja noch irgendwie sozusagen um die Ausführung des Elfmeters fast schon gestritten und bis dann Valentini dazwischen ist und das Ding sozusagen auf seine Kappe genommen hat.
War auch wichtig, ne? Wir haben in letzter Zeit, ich habe die Statistik nicht im Kopf, aber ich habe so gefühlt ja echt viele Elfmeter in letzter Zeit vergeigt, in den letzten ein, zwei Jahren. Und das war ja auch gar nicht mal so schlecht, was der Kastenmeier da gemacht hat. Er hat sich ja tatsächlich ziemlich stark vom Schützen aus ins rechte Eck gestellt, also nicht in die Mitte des Tors. Und damit die lange ist die andere Seite natürlich angeboten. Und da brauchst du schon Nerven, ne? Also dann, um dann in diese Ecke dann zu schießen, weil man davon ausgeht, dass dadurch der Kastenmeier dann sich tatsächlich dann doch am Ende in letzter Sekunde dann umorientiert. Kann auch schief gehen. Valentini hat es gemacht, hat souverän gemacht und ja, da war schon froh, dass da kein Dovedan und kein Schuranov geschossen haben, sondern jemand, der ein paar mehr Minuten schon am Platz gestanden hat.
Valentini trifft zum 2:0. Ihm nehme ich das auch ab, als er dann sozusagen im Jubel das Vereinswappen auf seinem Trikot geküsst hat. Schließlich und endlich war das dann auch die letzte Szene des Spiels. Und wir sind dann gleich zurück mit unserem Fazit zum Spiel und sprechen über den neuesten Zugang beim 1. FC Nürnberg. Gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wir sind zurück bei Total Beklubbt und noch immer an meiner Seite der Alex Endel von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Alex, ein 2:0 Heimsieg im Glutofen Max-Marlock-Stadion. Für dich unterm Strich ein verdienter Sieg? Oder sagst du, das hätte durch die Aktion von Kownacki in der 48. Minute nach dem Martina-Fauxpas auch komplett anders laufen können?
Es widerspricht sich ja nicht. Ne? Also es hätte auch komplett anders laufen können. Trotzdem war es verdient. Was ist verdient? Ich glaube, beide hätten irgendwo einen Ertrag verdient, weil sie haben beide sehr, sehr viel investiert. Wir haben diesmal weniger vielleicht Fehler gemacht oder haben, naja, will ich mal sagen, aber wir haben das, was angeboten ist, besser ausgenutzt. Ja, der leichte Stellungsfehler, beide vor dem 1-0, dann vielleicht das Bein stehen gelassen worden ist und natürlich auch die nicht genutzte Chancen sind natürlich auch Fehler auf der gegnerischen Seite. Das haben wir uns zunutze gemacht und haben deswegen einen erarbeiteten, verdienten Heimsieg gefahren und das war extrem wichtig, hin oder her, was Robert Klaus vorm Spiel gesagt hat, richtungsweisend oder nicht. Wenn man mit 3 Punkten oder weniger aus den ersten 3 Spielen rausgegangen, ist es natürlich eine komplett andere Nummer, als wenn wir jetzt mit 5 Punkten dastehen. Das ist schon fürs Gemüte und für die Stimmungslage richtungsweisend, auch wenn es natürlich für die Gesamtsituation, Gesamtsaison nichts auszusagen hat. Also daher, ich finde, es ist verdient gewesen, weil man es sich erarbeitet hat und hat es nicht geschenkt bekommen. Es hätte aber auch anders ausgehen können.
Ja, dennoch muss man auch eines konstatieren, also vor der Saison, die größten Baustellen hat man bei uns in der Abwehr ausgemacht. Und nehmen wir mal jetzt diese etwas wilde Schlussphase mal raus, fand ich, dass die Abwehr bis auf ein, zwei Ausnahmen eigentlich ziemlich sicher stand und das Ganze souverän alles wegverteidigt hat. Wie ging es dir da?
Ja, einerseits muss man sagen, es ist natürlich, hängt ein bisschen auch ab von der zum Teil wirklich erschreckenden Effizienz unserer Gegner in den letzten Jahren, wo ich immer das Gefühl hatte, wir mussten auch in der zweiten Liga nur einen Fehler machen und das ist dann immer auch immer so gleich so gnadenlos bestraft worden. Jetzt haben wir irgendwie ein bisschen das Glück, dass man so ein Martinia-Patzer eben nicht bestraft bleibt wird oder dass ein Ball nicht über 5-mal abgefälscht dann doch noch durch die Beine geht in der Schlusssekunden dann reineiert. Das ist beim Fußball oft nicht erklärbar, warum das manchmal so ist. Aber was mir tatsächlich insgesamt besser gefällt, muss ich sagen, und das ist nicht nur wegen des Ergebnisses, das hätte ich dir auch schon nach 20 Minuten so geschrieben, man hat so das Gefühl, dass sich so langsam jetzt wieder was formiert. So eine Kompaktheit im Team, so ein Füreinanderspielen. Man hat das Gefühl, die Mannschaft findet sich langsam mal und es fängt eben in der Defensive dann vorne an und geht bis hinten durch und die Offensive beginnt hinten und setzt sich bis nach vorne durch und man hat so eine Idee, das Gefühl, dass so eine Idee langsam durchsetzt, was natürlich auch jetzt mittlerweile ein bisschen mit der Kontinuität auf der Trainerposition zu tun hat. Hat mir ja gehofft, dass es so kommt, ist es auch ein bisschen so. nach vorne, wie gesagt, das ist dann auch die Königsdisziplin, ne? Also hinten dicht verteidigen, das kann man irgendwo sich erarbeiten, kompakt im Mittelfeld stehen, kann man sich erlaufen. Nach vorne braucht man, wenn man diese Geistesblitze, da haben wir momentan nur Mats Möller-Daly, der die immer wieder versprüht. Die anderen haben Luft nach oben und da denke ich auch gerade an Scheffler, der hat definitiv mehr im Köcher als das, was er zuletzt gezeigt hat.
Ja, Fabian Nürnberger möchte ich da an der Stelle
Ja, auch, ja.
noch nennen. Also gerade in der letzten Saison war er doch oftmals ein sehr, sehr großer Aktivposten, der viel Dynamik ausgestrahlt hat. Und das fehlt ihm also so, zumindest für meinen Eindruck, in dieser Saison eigentlich noch komplett.
Ja, und der Flo hat es ja auch mal in einem Tweet so schön bei uns auch geschrieben. Das Problem dieser Raute, die uns deutlich mehr Stabilität gegeben hat und die uns scheinbar auch liegt, ist natürlich auch, wenn man halt nur einen Mats Müller-Dely hat, wenn der sich fallen lässt auf die Außenposition, ist halt, fehlt er halt in der Mitte. Ne? Der kann sich ja schlecht selber anspielen. Und da merken wir schon, deswegen habe ich eigentlich schon ein bisschen Hoffnung, dass das Lo Kemper wieder mehr ins Spiel kommt. Der hat auch manchmal so eine Genialität. Ich finde es auch schade, dass Hack weg ist, aber gut, das ist nun mal so, den konnte man nicht aufhalten, weil der manchmal auch sowas Unkonventionelles versprüht hat und mal was machen konnte. Aber es ist immer wieder bei der Kompaktheit, wenn du so einen Hack mit im Spiel hast, der dann aber auch nicht nach hinten richtig mitarbeitet, dann fehlt dir wieder ein Baustein in dein Defensivkonzept. Ne? Also deswegen, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber das dauert noch seine Zeit, bis sich da so halbwegs alles gefunden hat. Und wir hoffen, dass wir genug fitte Spieler haben und nicht so viele Ausfallzeiten, dass wir es nicht jedes Mal wieder kompensieren und fast bei Null anfangen würden.
Ja, kommenden Sonntag geht es dann nur nach Ingolstadt, wo der FCI sicherlich alles daran setzen wird, die 1:6-Pleite in Darmstadt, wenn schon nicht vergessen zu machen, aber zumindest eine Reaktion zu zeigen. Aber Alex, mal Butter bei die Fische, der Club sollte trotz allem als Favorit in das Spiel gehen, oder?
Ich bin auch immer ganz ehrlich, Butter bei Fische. Ich bin ehrlich, in der zweiten Liga derzeit mag ich in keinem Spiel momentan einen echten Favoriten ausmachen. Also du kannst wirklich komplett, kann da jeder gegen jeden an einem guten Tag gewinnen, weil du eigentlich keine Mannschaft hast derzeit, die von der Form und von ihrem Potenzial, wenn man sich das anguckt, durch die Bank eben diese Genialität hat, um Mannschaften auseinanderzunehmen, die an einem guten Tag ihre Primärtugenden abrufen. Das heißt, laufen, beißen, Einsatz zeigen, kompakt stehen. Wenn das stimmt, dann ist plötzlich auch Regensburg oben auf, wenn die nach vorne ab und zu mal einen Ball reinmachen. Deswegen, du fängst wieder bei Null an gegen Ingolstadt, kannst natürlich ein bisschen mit breiter Brust machen, hast mehr Selbstbewusstsein, aber dass wir jetzt da irgendwo hinfahren, egal wohin in der zweiten Liga und sagen, so, die spielen wir jetzt her oder da sind wir Favorit, klarer Favorit, sehe ich momentan nicht. Ich bin mit dem guten Spiel mit dem Remis erstmal zufrieden. Hoffen tut man natürlich immer auf mehr.
Ja, was denkst du, wie das Spiel laufen wird? Wird Ingolstadt versuchen, selber ein bisschen das Spiel in die Hand zu nehmen? Oder sind die jetzt durch dieses 1:6 so verunsichert, dass sie sich erstmal sagen, oh, wir schauen jetzt erstmal, dass wir hinten die Null stehen haben?
Ja, ich glaube mal, so eine Klatsche ist immer einerseits extrem bitter, andererseits, wenn es nicht die 15 ineinander war, dann kann man das auch relativ schnell abhaken. Dann sagt man sich, okay, das war ein verwachster Tag und das war es halt. Dann schaut man sich meistens auch gar keine großen Videoanalysen mehr an, weil man sagt, so will man sich gar nicht antun. Und hakt das dann einfach als halb blöder Tag blöd gelaufen ab. Deswegen glaube ich, wird eher das klassische Messer zwischen den Zähnen und Wiedergutmachung an sein. Dazu hat man natürlich mit zwischen Nürnberg und Ingolstadt jetzt auch in der jüngeren Historie lebhafte Geschichte eben nach wie vor aufzuarbeiten. Und daher, ich glaube, das wird das letzte Spiel nicht so viele Auswirkungen haben. Für Nürnberg tut der Sieg jetzt mal die 5 Punkte gut, weil man nicht mit so wackeligen Füßen auf dem Platz laufen muss.
Ja, wenn dann am Sonntag um 13:30 Uhr in Ingolstadt angepfiffen wird, so wird aller Voraussicht nach schon Konstantin Rausch mit im Kader stehen. Der FCN verkündete wenige Stunden nach dem Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf die Verpflichtung des seit Anfang 2021 vereinslosen neunmaligen russischen Nationalspielers. Der 31-jährige Linksverteidiger hatte sich in den vergangenen 4 Wochen beim Erstligisten Arminia Bielefeld fit gehalten und die gesamte Vorbereitung absolviert. Alex, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat die Nachricht von Koka Rauschs Verpflichtung, die mich übrigens während des A-Klassenspiels des LTV Gauerstadt bei brütender Hitze von 35 Grad erreicht hat, sehr, sehr erstaunt und überrascht. Also ich konnte mir da ehrlich gesagt erstmal so gar keinen Reim drauf machen. Wie ging es dir?
Ich muss tatsächlich auch sagen, mich hat sie kalt erwischt. Also vielleicht habe ich wegen meines Urlaubs zu wenig ins Transfer in die Gerüchteküche geschaut. Ich habe dann plötzlich bei uns in den Kommentaren, nachdem wir im Spielbericht veröffentlicht hatten, plötzlich stand irgendwas von Rausch und ich so, was? Musste erstmal nachlesen, ob ich den Kontext vielleicht irgendwie falsch verstanden habe. Und habe dann eigentlich erst von dieser Verpflichtung tatsächlich erst erfahren. Und ja, dann habe ich mir so nicht mehr überlegt. Also die erste Irritation war, dass er sechsmaliger russischer Nationalspieler war. Das habe ich wirklich komplett nicht mitgekriegt. Schande über mein internationales Fußballverständnis in den letzten Jahren. Und an sich, wie gesagt, finde ich 31, das tut mir immer so, als wäre er schon quasi am Greisenbett, ne? Wenn man sich anguckt, welche Spieler mit Rekordablösen schon jenseits der 30 derzeit noch gehandelt werden, scheint das Alter nicht immer ein Hindernis zu sein. Ich glaube schon, dass das noch ein guter werden kann und die Vergleiche mit Hans-Jörg Greens und Co. Finde ich jetzt hinken jetzt ein bisschen. Man muss mal gucken, wie man fit bekommt. Hat auch nichts mit dem Ilicevic zu tun. Ich glaube, das ist ein guter Mann, wenn er fit ist. Und das ist eine Problemzone. Und das ist eine günstige Lösung, offensichtlich. Da dachte ich mir, okay. Eher dann auch, ich glaube, was ich jetzt gehört habe, dass Rosenlöcher dann vielleicht geht, auch auf Leihbasis. Dann finde ich es jetzt wieder komisch, aber gut, das sind auch verschiedene zwei Seiten, die wir bespielen. Aber dass Handwerker noch einen gestandenen Spieler hinter sich mal für etwas Druck braucht, finde ich jetzt schon okay.
Also das waren so die Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind. Also nachdem letzte Woche ja das Gerücht aufkam, dass Handwerker eventuell noch gehen soll, weil sein Vertrag im Sommer ausläuft. Dann direkt nach dem Rausch-Transfer kam dann irgendwie, dass eventuell eines Rosenlöcher ausgeliehen werden soll, dass er Spielpraxis kriegt. Da tut es sich im Moment halt schwer, an Handwerker kommen da nicht vorbei. Und ja, nur durch Training kriegt er halt auch nicht diese Spielroutine dann rein. Du hast Ivo Ilicevic gerade angesprochen, das war auch sowas, was ich im Hinterkopf gleich gehabt habe. Aber unterm Strich muss ich sagen, so nach zweimal drüber schlafen, glaube ich, dass Koka Rausch eher so ein zweiter Konstant-Jakpa werden kann für uns.
Ja, ich denke mal, mich hat es eher gewundert, dass quasi das Handwerker so wenig Druck von hinten bisher bekommen hat, weil er dann doch, finde ich, trotz seiner Veranlagung, die er offensichtlich hat, auch wegen seiner U21 Nationalmannschaftsberufungen gehabt haben muss, dann in den letzten Jahren doch nicht so richtig den nächsten Schritt gegangen ist und immer wieder Rückfälle hat und dass es dafür unsere Jungs dahinter nicht gereicht hat. Die schicken ja die Leute nicht umsonst weg. Ne? Ich denke, die schauen schon hin und denken sich, wenn der nicht vorbeikommt, brauche ich ja jemanden, der anders irgendwie Druck macht oder Konkurrenzdruck aufbaut. Da kann Konstantin Rausch schon jemand sein, der allein mit seiner Erfahrung eine Rolle spielen wird. Also ich glaube auch tatsächlich, dass wir ihn, wenn er fit ist, das kann ich nicht beurteilen, aber wenn er fit ist, schon bald öfters am Platz stehen sehen.
Ja, also vor 4, 5 Jahren hätte ich bei der Personalie Rausch mir wahrscheinlich genauso die Augen gerieben, aber eher ob der Tatsache, dass so ein Spieler für uns eigentlich eher unerreichbar war, weil gerade zu seiner besten Hannoveraner Zeit war er für mich eigentlich einer der besten linken Außenbahnspieler, den die Bundesliga gesehen hatte. Und ja, du hast es gesagt, ich meine 31 Jahre, Timmy Simmons war deutlich älter, als wir ihn verpflichtet haben. Und klar, er hat auf einer anderen Position gespielt, nicht auf der Linksverteidigerposition, konnte auf der Sechs deutlich mehr Einfluss aufs Spiel nehmen, aber und wenn nur Handwerker dadurch etwas mehr Druck verspürt, wie du schon gesagt hast, kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht kein ganz dummer Zug war, den wir da getätigt haben.
Ja, wir haben mit Valentin ja auch auf der anderen Seite einen erfahrenen Spieler. Wir merken ja auch, dass wir letztendlich den Druck mehr aus dieser Raute heraus entwickeln müssen und nicht von hinten aus richtig aufbauen können. dann brauchst du vielleicht auch nicht mehr so zwei so wahnsinnig dynamische Spieler, die musst du halt an die Raute auseinanderziehen und von da Druck machen. Also daher, ich glaube, wenn wir da mit jetzt hinten Valentini und dann ein Rausch und dann jetzt vielleicht noch ein Schindler, Schrägstrich Hübner und ein Sörensen da hinten haben, da haben wir schon vier recht erfahrene Abwehrrecken und die können in der zweiten Liga schon durchaus einiges wegputzen mit ihrer Erfahrung. Also ich finde auch nicht, ist auch nicht vergleichbar mit Sorg, der wohl offensichtlich aber irgendwie auch nicht richtig fit geworden ist bis zum Schluss. Da hängt es, ne? Wenn er fit ist, ist es gut. Wenn er nicht fit ist, wird er keine Option sein.
Ja, bis zum Abend des 31. August ist bekanntlich noch das Transferfenster im deutschen Profifußball geöffnet. Das ist sozusagen Dienstag in 2 Wochen, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt. Rechnest du denn noch mit weiteren Veränderungen im Clubkader, ganz gleich ob Zu- oder Abgänge?
Ich bin wirklich gespannt, aber man hat ja auch gemerkt, dass sehr, sehr viele Spieler schon immer noch quasi der Transfermarkt lauert irgendwie noch so. Also jenseits der Riesentransfers von Messi und Co. und Lukaku ist dann doch vieles noch in Lauerstellung. Viele Mannschaften wollen eigentlich noch Spieler abgeben, pokern sehr lange, weil sie sich einfach nicht die Ablöse, dann geht schon gar nicht mehr darum, es geht um die Gehälter. Und warten das wahrscheinlich bis zuletzt darauf, irgendwie noch ein gutes Angebot zu bekommen. Und dann kann es gut sein, dass die letzten Tage wirklich nur mal echt richtig Dynamik aufnehmen, weil dann Mannschaften wie Bremen beispielsweise und Co., die viel zu hohe Gehälter haben für die jeweiligen Liga oder für die ihren eigenen Ansprüchen momentan und auch den Einnahmesituationen, dann einfach abgeben müssen. Und dann kann natürlich gut sein, dass man da noch richtige Schnäppchen machen kann von Spielern, die dann auf bestimmten Positionen weiterhelfen. Und dann muss man halt nur noch das Gehalt stemmen. Ne? Daher denke ich mal, Hacking wird schon gucken, wen er vielleicht noch gewinnbringend verkaufen kann. Da ist Handberger vielleicht tatsächlich noch eine Option. Schiebt man vielleicht auch nochmal auf Nürnberger, ob man den noch verkaufen kann. Alles, was Geld bringt, um dann am Ende auf den letzten Metern vielleicht nochmal die Position gegen nur noch Gehalt adäquat besetzen zu können. Denkbar schon, ich erwarte mir schon noch viel Bewegung im Transfermarkt, aber das ist immer so wie eine Lawine. Es muss losgehen, dann kann es eine ganze Menge an Dynamik entwickeln. Wenn alle stehen bleiben, dann wird es öde. Vielleicht auch gut so.
Ja, letztlich müssen wir also noch ein bisschen Geduld haben und dann werden wir sehen, wer zum 1. September dann noch alles auf der Webseite des ruhmreichen 1. FC Nürnberg im Profikader geführt wird. Auf alle Fälle danke ich dir, Alex, schon mal für deine Expertise und das kurzfristige Einspringen an deinem letzten Urlaubstag. Danke dir.
Gerne doch.
Nicht vergessen wollen wir natürlich, dass die Clubfrauen am gestrigen Sonntag mit einem 3:0 Auswärtserfolg beim FC Bayern 2 in die Zweitligasaison gestartet sind. Alle 3 Tore erzielte Nastassja Lein, jeweils nach Kontern in der 67., in der 87. und in der 92. Minute. Hierzu natürlich auch die allerherzlichsten Glückwünsche vom gesamten Total Beklubbt-Team zum Traumstart in die neue Saison. Ende der Woche gibt es dann wie immer das Gegnergespräch, das Felix mit einem Fan des FC Ingolstadt führen wird. Und wir werden uns dann kommenden Montag zur Analyse und Nachbereitung des Spiels gegen den FCI wiederhören. Bis dahin lege ich euch Total Beklubbt bei Twitter, Facebook und Instagram ans Herz, ebenso natürlich Clubfans United. Wir freuen uns überall über euer Feedback. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.